Vater im Himmel, danke. Es ist so gut, in deiner Nähe zu sein und vor dir zu stehen, mit dir zu gehen. Danke, dass du da bist, dass du hier mitten unter uns bist und wirkst durch deinen guten Geist. Danke, dass du uns lieb hast, dass du uns wertschätzt, dass wir bei dir angenommen sind, dass wir bei dir begnadigt sind. Danke, dass du voller Treue bist. Wir ehren dich. Komm, wir geben Jesus einfach mal einen Applaus zu seiner Ehre. Yes. Vielen Dank für diesen wundervollen Lobpreis. Danke, dass ihr uns mit hineingenommen habt in Gottes Nähe und in seine Gegenwart. Und das Schöne ist, es geht nachher gleich weiter. Wir machen, hören es nur ein Wort Gottes, das unseren Glauben weiter aufbauen soll. Und dann haben wir eine Möglichkeit, nochmal ganz besonders weiter mit Liedern Gottes Nähe zu suchen und seine Gegenwart zu erleben und zu genießen. Wow. Zurück, Moment. So, dass ich auch hier am Start bin. Wir sind am Abschluss der Serie Comeback. Jesus wird sein Comeback feiern. Ja, manchmal kennt man es von Künstlern, die so ihr Comeback feiern. Und nach einer Zeit, wo man nicht so viel von ihnen wissen wollte, kommen sie plötzlich wieder. Jesus wird wiederkommen. Und das Untertitel von der heutigen Predigt heißt Sehnsucht. Und Sehnsucht ist was ganz Besonderes. Wir haben jetzt miteinander, ich finde, drei geniale Predigten gehört. Am ersten Advent hat es begonnen und wir haben Jesus vor Augen gemalt bekommen. Herrlich, wie groß und wie schön und wie herrlich plötzlich Jesus dastand. Vielleicht erinnert sich noch der eine oder die andere daran. Und dann hörten wir einen Lehrer, einen ehemaligen Lehrer, der schon in Rente ist, aus unserem theologischen Seminar in Herzhausen, den Dr. Rudolf Fichtner. Und wir hörten, wie er die Grundbasis legte über die Wiederkunft Jesu. Wie das Wort Gottes voll ist mit diesem Thema Wiederkunft Jesu. Übrigens, es gibt im Neuen Testament 260 Kapitel. Und es gibt fast 300 Mal, wo die Wiederkunft Jesu betont, umschrieben, angedeutet. Wir sehen daran schon, allein in dieser Fülle, wie stark dieses Thema im Wort Gottes fokussiert und wie stark das im Wort Gottes verwurzelt ist. So, und dann hörten wir jetzt am letzten Sonntag, wurden wir angeregt, fokussiert zu warten. Ja, wie wartet man fokussiert? Wie können wir unser Leben ausrichten, dass es Richtung bekommt und dass wir einen Fokus darauf halten, dass wir nicht müde werden, nicht einschlafen, ja, dass es uns wirklich packt. Und wir haben zwei Leute vor Augen gemalt bekommen, ja, den Hananias und, helft mir, den Simeon und die Hanna, so war es genau, den Simeon und die Hanna haben wir vor Augen gemalt bekommen. Ich habe dieses Bild noch vor Augen, wie der Simeon da gelacht hat. Und heute wollen wir jetzt anschauen, ja, wie kann ich denn fokussiert warten? Was liegt denn unten drunter? Und da liegt das Thema Sehnsucht. Sehnsucht, wenn man diesen Begriff mal anschaut, heißt zum einen, und es ist ein vielschichtiger Begriff, ich habe euch mal drei Beschreibungen mitgebracht. Zum einen ein inniges Verlangen nach Personen, Sachen, Zuständen oder Zeitspannen. So ein inniges Verlangen. Und zum zweiten ist Sehnsucht eine anthropologische Grundtendenz, Grundanlage, Grundausstattung für uns Menschen. Wir Menschen haben in uns eine Ausstattung, die uns sehnsüchtig sein lassen kann. Und jeder, der schon mal sehnsüchtig auf jemanden gewartet hat, weiß, wie sich das anfühlt, oder? Dein ganzes Leben ist sehnsüchtig. Plötzlich, wenn du sehnsüchtig bist, dann ist es nicht ein Nebenthema. Stell dir vor, du triffst deine Geliebte heute Mittag um eins im Park und jetzt bist du hier. Wie sehnst du sich, dass endlich 1 Uhr ist, oder? Manche haben vielleicht eine Sehnsucht nach dem Braten im Ofen, gibt's auch. Aber es gibt unterschiedliche Dinge, auf die unsere Sehnsucht fokussiert sein kann. Aber es ist eine Grundanlage in uns Menschen. Und eine Aussage gefällt mir auch sehr stark. Sie ermächtigt den Menschen, sich auf eine bessere Zukunft zu konzentrieren und die Beschränkungen der Gegenwart zu verändern oder zu überschreiten.
Das heißt, Sehnsucht ist nicht nur auf etwas gerichtet, was weit weg ist. Und das gibt es auch. Es gibt auch eine krankmachende Sehnsucht, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die Sehnsucht, die wir heute miteinander anschauen wollen, ist eine Sehnsucht, die in der Lage ist, die Beschränkungen der Gegenwart zu überwinden. Und ich bin davon überzeugt, wenn es Gott schafft, in unserem Herzen diese Sehnsucht heute ein Stück rauszukitzeln. Und vielleicht, wir kommen heute sicherlich nicht ans Ziel. Ich will uns nur inspirieren, diesen Pfad weiter zu verfolgen heute. Dann wird diese Sehnsucht dazu führen, dass wir fokussiert warten. Dass wir wie ein Simeon und eine Hanna unser Leben leben, auf ein Ziel ausgerichtet. Und dass die Größe Jesu uns von Tag zu Tag deutlicher wird in unserem Inneren. Seid ihr dabei, Sehnsucht als ein wertvolles Thema zu begreifen? Ihr nickt mit dem Kopf, danke, das hilft mir schon sehr. Wenn wir über die Zukunft sprechen, Olaf Scholz wurde kürzlich in einem Interview befragt zur Vision dieses Landes und er sagte, ein Politologe namens Ivan Krastev sagte, Europa ist die Zukunft abhanden gekommen. Starke Aussage, steile Aussage. Wir haben irgendwie keine Zukunft mehr. Uns fehlt etwas. Wir können uns nicht mehr so richtig vorstellen, wie soll unsere Zukunft eigentlich aussehen? Was soll mit unserer Erde passieren? Wo geht das Ganze hin? Und viele Menschen gehen heute auch zu Ärzten, zu Psychologen, weil sie aus diesem depressiven Loch rauskommen wollen, weil sie aus der Angst und Sorge rauskommen wollen, was mit unserem Land, mit unserer Welt geschieht. Europa ist die Zukunft abhanden gekommen. Deshalb, um unsere Sehnsucht anzustacheln, lade ich euch heute ein, mit mir einen Blick in die Zukunft zu wagen. Und da seht ihr dieses Geheimnis. Ich beginne gleich mit einem Vers aus dem 1. Korintherbrief, 15. Kapitel, Vers 51. Paulus schreibt hier, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Vielleicht ist das auch geheimnisvoll. Hieroglyphen vielleicht oder was auch immer. Wir werden diese drei Elemente heute in der Predigt miteinander mit Leben füllen. Am stärksten den hier, aber zur Zukunft gehören die anderen beiden eben einfach auch, um das Bild einfach voller zu machen. Also ein Geheimnis. Es ist nicht auf den ersten Blick vielleicht sichtbar. Ich habe mit meiner Frau darüber gesprochen, über das Thema diese Woche und sie sagte, boah, müssen wir aufpassen, Ralf, pass auf, dass es nicht zu spooky wird. Guck, dass du auch irgendwo ganz konkret wirst. Ich versuche es an einer Stelle. Aber es wird ein bisschen spooky. Oder es wird ein bisschen mega. Wir wollen ein bisschen rauszoomen aus unserem Alltag. Weil, kennt ihr das Lied von Reinhard May? Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Alles, was uns groß und wichtig erscheint, wird plötzlich nichtig und klein. Irgendwie so geht das. Ja, kennt ihr das? Aber wir zoomen mal raus, um den Blick zu kriegen, der drüber ist. Es ist eine Metaperspektive. Und ich habe natürlich den Gedanken und das Ziel, dass diese Metaperspektive, diese große Perspektive uns eine Sehnsucht entfacht, dort dabei sein zu wollen, bei dieser Zukunft, die auf jeden Mensch wartet, der es will. Wir gehen und wir tauchen viel ins Wort Gottes als ich einig. Mute euch heute einiges an Wort Gottes zu. Ihr könnt in Hauskreisen noch drüber nachdenken, einfach nur die Bibelstellen aufschreiben, wenn ihr wollt, es nochmal nacharbeiten. Ich kann nicht bei allem jetzt ganz tief reingehen, aber ich mache mal einfach so einen großen Schlag. Das nächste Kapitel, der nächste Vers, 1. Korinther 15, Vers 52. Paulus fängt jetzt an, dieses Geheimnis zu erzählen. Wir werden nicht alle sterben, sagt er. Aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn vom Himmel her die letzte Posaune zu hören ist. Wir sind jetzt bei diesem Teil hier. Es ist eine Verwandlung. Und es ist eine Bewegung, die ich gleich näher anschaue. Wir werden nicht alle sterben. Ja, manche von uns werden sterben. Paulus schrieb diesen Text schon lange. Und er lebte damals schon in der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird zu seiner Lebzeit, weil sonst hätte er diesen Satz nicht gesagt. Wir werden nicht alle sterben. Er hat ihn aber so gesagt und so wird es ein prophetisches Wort, das heute wieder gilt. Unter Umständen werden nicht alle, die hier sind, sterben. Weil vorher etwas passiert, dass eine Verwandlung des Körpers geschieht. Bei uns allen, das kann man sicher sagen. Bei jedem Menschen, ich sage es nochmal, der das will, wir kommen da gleich drauf, wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. Ich habe die Woche eine ältere Lady besucht aus unserer Gemeinde, die schon lange nicht mehr in die Gottesdienste kommen kann. Und sie ist wirklich eine eingefallene alte Person. Sie kann nicht mehr gehen. Sie wird eine Verwandlung ihres Körpers erleben. Sie wird einen neuen Körper bekommen. In einem einzigen Augenblick wird es passieren. Also bei dir wird es geschehen, wenn du das möchtest. Ich lese weiter. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Etwas, was nicht mehr vergeht. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt worden. Also Paulus sieht wieder diese beiden Arten von Menschen. Es gibt zwei Arten von Menschen, wenn du so willst. Die eine, die zu dem Zeitpunkt noch leben, und die anderen, die schon tot sind. Aber ganz egal, beide werden in einem Moment, wenn dieser Moment geschieht, wir schauen gleich an, was es bedeutet, wird hier eine Verwandlung von allen Menschen sein. Egal, ob sie tot sind, die werden auferstehen. Und die noch leben zu dem Zeitpunkt, werden zusammen mit ihnen verwandelt werden. Ich gehe in einen zweiten Text, der genau dasselbe ausdrückt. 1. Thessalonicher Brief, 4. Kapitel, Vers 16 und 17. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Und auch die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Wieder die Posaune. Es ist dieselbe Situation. Es ist derselbe Moment, der vor uns liegt, der nur in einem anderen Brief beschrieben wird. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Jetzt haben wir es. Menschen, die im Glauben an Christus sind, werden auferstehen. Die schon tot sind, werden auferstehen in dem Moment. Es gibt jemand, der mit Jesus lebt, kann nicht mehr sterben. Ich finde das ein Hammer, allein die Aussage. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Ich bin mit Jesus im Bund. Meine Zukunft heißt Leben. Ich hoffe, dass deine Zukunft auch Leben heißt. Und hier hast du einen Vers. Es wird eine Posaune, es wird ein Befehlsruf. Es wird vom Himmel her, eine Ordnung, die vom Himmel her eingesetzt ist. Und die wird zu hören sein. Und jetzt werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, und übrigens heißt es die Gläubigen, das heißt nicht die Leute aus der Via. Es heißt auch nicht die Evangelischen, es heißt auch nicht die Katholischen, es heißt die Gläubigen. Der entscheidende Punkt ist Glaube, Vertrauen auf Jesus. Ich sage dir, Vertrauen an Jesus rettet. Wir feiern das jetzt, der Retter ist geboren. Das Vertrauen zu ihm, die Verbindung mit ihm rettet uns Menschen. Was für eine Botschaft. Und danach warten wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben dem Herrn entgegen. Und wir werden für immer, merkt ihr das? Für immer bei ihm sein. Schau, das ist dieser Pfeil. Ich beschreibe es nachher nochmal mit einem Wort. Ich bleibe noch mehr dran. Also, Jesus kommt aus den Wolken. Ich sag mal, hier unten ist die Erde. Er kommt nicht ganz bis auf die Erde, sondern wir kommen ihm entgegen und wir werden mit ihm zusammen in den Wolken emporgehoben werden. Ich werde mal fliegen. Manchmal fliege ich im Traum, vielleicht kennst du das auch. Ich habe mal Träume, da fliege ich so durch die Gegend. Und je nachdem, wie ich meine Flügel, meine Hände, meine Arme halte, merke ich, wie ich das regeln kann. Das sind für mich meine herrlichsten Träume. Aber der Moment wird kommen. Ich weiß nicht, wie das geschieht, aber ich glaube, es geschieht. Und jetzt stehen wir an der Frage, glauben wir, dass dieses Wort wahr ist oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Weißt du, woher wissen wir, dass Jesus geboren wurde? Wir wissen es aus dem Wort Gottes. Und genauso wie das wahr ist, dass Jesus geboren wurde, genauso ist es wahr, dass er wiederkommen wird. Und die erste Wiederkunft, die passieren wird, es kommt noch eine zweite. Die erste, die geschieht, ist, dass er uns zu sich holt. Ich lese weiter. Wir gehen mal in die Offenbarung. Das sind die drei Texte, die wir heute so miteinander korrelieren anschauen. Ich hörte ein weiteres Mal ein Jubelgesang, wie von einem vielstimmigen Chor. Wie das Tosen einer mächtigen Brandung, wie ein mächtiges Donnerrollen. Halleluja, ruft es dort, gepriesen sei der Herr. Wow, jeder Lobpreis der Kirche miteinander wird das nie ausfüllen können, was hier beschrieben ist. Der ganze Himmel jubelt und jauchzt wie ein Donnerrollen. Gepriesen sei der Herr. Er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor Freude. Lasst uns ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Eine Hochzeit steht vor dir. Eine Hochzeit. Das ist ein Teil deiner und meiner Zukunft, wenn du an Jesus glaubst. Eine Hochzeit, eine Hochzeit. Wir warten, endlich wird er regieren. Von jetzt an regiert er. Ich hörte heute Morgen ein Gespräch mit jemandem, der sagte, er hat kürzlich von einem Pfarrer gehört, Jesus wird mal seine Herrschaft antreten und dann werden die Wichtigtuer dieser Zeit nichts mehr zu sagen haben. Ja, es stimmt schon. Manches ist echt Wichtigtuerei, was wir heute erleben. Wie mächtige Menschen ihre Macht ausspielen und Unrecht. Und wir hören, ich brauche es euch nicht sagen, ihr wisst selber, die Epstein-Akten, was da alles gerade läuft. Wie Menschen, die eigentlich ihr Macht, ihren Reichtum, ihr Geld dazu benutzen sollten, anderen einen Raum zum Leben zu schaffen, wie es missbraucht wird, wie Macht missbraucht wird. Aber der Tag kommt, und jetzt sind wir schon hier, wo Gott seine Herrschaft aufrichten wird, wo er regieren wird. Es wird eine Zeit kommen, wo er regiert, wo keine andere Macht mehr regiert, wo jede Bosheit, jede böse Macht weggetan sein wird. Und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich habe seit der Beginn der Weihnachtstage, 11.11., Fastnachtstage, Fasching hat am 11.11. begonnen, wir saßen im Büro zusammen, Sabine und ich, und ich sagte, mir geht's gerade so schlecht, mir geht's richtig schlecht. Und Sabine sagt, weißt du, was begonnen hat heute oder gestern, war ein, zwei Tage, so im Fasching. Ich war ein bisschen aufgepasst, ihr Lieben. Ich kam so in eine Kraftlosigkeit, in eine Verwirrung, in eine Mutlosigkeit. Es gibt Mächte der Bosheit. Ich habe das selten so stark erlebt wie in diesen Tagen jetzt wieder. Es gibt Mächte, die nicht wollen, dass du vor Leidenschaft deine Zukunft glaubst. Dass du vor Leidenschaft und Freude durchs Leben gehst und ein Licht für Jesus bist. Das will jemand nicht. Und er setzt alles daran, dich irgendwie kaputt zu machen. Und er nimmt diese wundervolle Weihnachts- und Adventszeit, um uns noch tot zu hetzen. Es ist pervers. Es ist unfassbar. Eine Zeit, in der die Last ablegen sollten, weil es kommt ein Retter. Ich brauche mich nicht mehr zu kümmern und wir haben totalen Stress. Wie werden wir retten? Vielleicht hat manche Hürde schon den Kopf. Nein, nicht. Ich beglückwünsche euch, die ihr es nicht habt. Aber ich hatte ihn. Das darf doch nicht wahr sein. Es wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Jetzt noch einmal die Hauptsache, ich will sie unterstreichen an der Stelle. Die Hauptsache ist, zu ihm zu gehören. Wir springen nochmal zurück in Korintherbrief, in 15. Kapitel. Das 15. Kapitel in diesem ersten Korintherbrief. Ihr Lieben, lest es bitte. Nimm es mit. Das ganze Kapitel handelt von der Auferstehung, von der Wiederkunft. Ein ganzes Kapitel, volle Kanne. Wir gehen da dort nochmal rein. Aber es geschieht alles, das geschieht nach einer von Gott festgelegten Ordnung. Es gibt eine Ordnung. Zuerst, das liegt noch weiter hier vorne, ich zeige euch nachher noch eine Grafik. Zuerst der Christus, der ist auferstanden. Als Nächsten werden wir, wenn er wiederkommt, auferstehen und zu ihm gehören. Hochzeit. Die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Hier kommt eine Zeit, Und die kommt auf dieser Erde. Die Bibel nennt es auch ein tausendjähriges Reich. Es kommt ein Reich, wo 1000 Jahre, und es heißt es nicht 1000 Jahre, 1000 Jahre sind manchmal wie ein Tag. Das ist einfach eine von Gott festgesetzte Zeit. 1000 ist auch eine Vollzeit, eine volle Zeit. So viel Zeit, wie es braucht, genau so viel Zeit wird Christus sich nehmen und er wird alle gottfeindlichen Mächte zur Seite schaffen, sag ich mal ganz gelinde. Und er wird seine Herrschaft des Friedens aufrichten. Frieden. Ich habe früher gelacht, wenn Leute, wenn sie sagten, was wünschst du dir? Weltfrieden. Ja, sowas Doofes. Es gibt nichts Größeres, ist es vielleicht ein starkes Wort. Doch, es gehört mit zu den größten Dingen, auf dieser Welt Frieden zu haben. Wir haben momentan Massaker im Sudan, 25 Millionen geflüchtete Menschen. Unfassbares Leid geschieht auf dieser Erde. Der Zeitpunkt wird kommen, wo Gott exemplarisch seine Herrschaft ausrichtet. Und weißt du, wer da dabei sein wird? Du und ich. Wir werden mit ihm herrschen. Wir kommen da drauf. Ich zeige euch einmal so eine kleine Skizze an dieser Stelle. Ich mache sie jetzt nur kurz als Hauskreise. Wenn ihr wollt, schicke ich sie euch. Und dann könnt ihr da noch weiter drüber forschen, ob das so sein wird. Ihr seht die Auferstehung Jesu. Und dann kommt die Gemeinde, wird mit ihm in den Himmel entrückt. Und dann kommt Jesus wieder mit der Gemeinde und wird hier auf dieser Erde, hier bist du beteiligt, weil wir werden ja zu immer bei ihm sein. Und zu ihm gehören. Das heißt, wenn er kommt, um ein Friedensreich auf dieser Erde aufzurichten, wirst du mitkommen. Ich gebe dir gleich noch einen biblischen Beleg. Aber hier wird ein Friedensreich aufgerichtet worden. Und du und ich, wir sind jetzt in der Zubereitungsphase unseres Charakters, unseres Wesens, unserer Persönlichkeit, dass wir dann auf dieser Welt Frieden aufrichten können. Das ist deine Zukunft. Hast du ein bisschen Sehnsucht, ein bisschen Freude? Ey, ich will dahin. Ich will dahin und ich will jetzt nicht lebensflüchten. Ich freue mich wie ein Kind da drauf. Wenn mal dieses Böse weg sein wird und jetzt wird es wegrichten. 1000 Jahre. Und dann können sich die Menschen nochmal entscheiden, wollen sie in Finsternis leben? Es gibt da vorher noch eine Trübsalzeit, weil das wird wirklich ätzend. Stell dir mal vor, alle Gläubigen, alle Gebete sind plötzlich weg von der Welt. Dann wird es dunkel. Weil die Gemeinde ist Licht. Es kommt die Trübsalzeit. Die liegt da dazwischen. Ihr seht es auf dieser Grafik. Aber dann zeigt Gott, was Dunkelheit ist und dann zeigt er, was Licht ist. Weil seine Gemeinde und er kommen wieder. Wow, ich finde es so cool. Und dann danach kommt die Entscheidung. Also du kannst dich entweder jetzt entscheiden, heute will ich hier dabei sein oder warte ich lieber ab. Guck mal, ob das wirklich so kommt. Kann ich ja ausprobieren. Und dann kann ich sehen, okay, hier kommt nochmal dann ein Endgericht, ein Weltgericht. Und dann geht es in eine neue Schöpfung. Offenbarung 20. Kapitel. Ich sah einen Engel vom Himmel herabkommen, der den Schlüssel zum Abgrund hatte und eine große Kette. Wir sind jetzt hier an der Vorbereitung dieses Teils. Und er packt ihn einfach. Ganz locker und easy. Kommt der Engel, packt den Drachen, die alte Schlange, am Schlawittchen und er fesselt ihn, wirft ihn für 1000 Jahre in den Abgrund. Den Eingang verschloss er, versiegelt er, sodass der Satan die Völker nicht mehr verführen konnte. Bis heute verführt der Durcheinanderwerfer von Menschen. Und er sagt ihnen, wenn du mit Gott gehst, verlierst du dein Leben. Wenn du mit Gott gehst, bist du Loser. Du bist das Opfer. Den gibt's doch gar nicht. Das sind Gedanken, Pfeile. Und er sagt den Gläubigen, aus dir wird doch nie was. Was soll aus dir werden? Du bist alt. Du hast nichts mehr zu sagen. Bleib still. Wag's bloß nicht zu beten. Ich habe die Woche mit einer 95-Jährigen, Freundin will ich nicht sagen, aber sie hat unsere Kinder, meine Kinder, in der Kinderstunde, hat sie Kinderstunde gemacht. Eine Frau von einem Pastor. und haben meine Kinder haben unter ihrem Regenschirm getanzt. Sieh mal, meinen Regenschirm, ist der nicht schön. Jetzt kann ich bei jedem Wetter auf die Straße gehen. Meine Kinder kamen so heim. Sie war die Kinderstundentante. Sie ist heute 95 und liegt im Bett, kann nicht mehr raus. Sagt, Ralf, jetzt habe ich Zeit für meine Gebetsaufträge. Die betet für mich. Wie dankbar bin ich für jeden. Ich höre es immer wieder von unseren anderen Geschwistern. Ralf, wir beten für dich. Ihr Lieben, ich brauche es total. Und sagt Danke an der Stelle. Sucht euch eine Oma und Opa, der für euch betet. Vielleicht ist euer Vater, eure Mutter. Sagt ihnen, bete für mich. Wenn euer Vater und Mutter es nicht kann, sucht euch hier Väter und Mütter, die da sind. Das hat Kraft, das sage ich dir. Hat unfassbare Kraft. Der Satan versucht nämlich, Völker zu verführen. Ganze Völker. Ich mach weiter. Offenbarung 20, Vers 6. Glücklich also, wer zu Gottes heiligem Volk gehört. Noch einmal. Glücklich, 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 wer zu Gottes heiligem Volk gehört. Und nicht durch die Trübsalzeit durchmut. Wobei viele, viele Leute schon heute durch große Trübsal durchgehen. Und Theologen streiten sich. Kommt die danach oder davor? Egal. Es kommt eine wirklich schwierige Zeit. Ich glaube, sie kommt dann, wenn die Gemeinde weg sein wird. Ist für mich nachvollziehbar und logisch. Ja. Aber dann kommt Jesus wieder. Und dann ist die Trübsalzeit beendet. Ja. Aber glücklich, wer hier dabei ist, wer bei dieser Hochzeit dabei ist. Glücklich, wer zu Gottes heiligem Volk gehört. So drückt sie die Offenbarung aus. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und werden 1000 Jahre mit ihm regieren. Braucht ihr es noch klarer? Entschuldigt, ich bin vielleicht heute ein bisschen unter Dampf an der Stelle. Aber das Thema hat mich gepackt, ihr Lieben. Der sich auf eine Predigt vorbereitet, der hat immer den größten Segen. In mir ist dieses Thema wieder so lebendig geworden. Und es steht mir vor Augen. Ich habe Sehnsucht und ich spüre, wie das mir Kraft gibt. Wie es mir Mut gibt. Wisst ihr denn nicht? Ich will das nochmal unterstreichen. Paulus, 1. Korintherbrief, 6. Kapitel. Wisst ihr denn nicht, dass die zu Gottes Volk gehören, einmal die Welt richten werden? Paulus sagt ihr, warum geht ihr als Christen miteinander vor Gericht? Hey, habt ihr das echt nötig, dass ein weltliches Gericht über euch entscheidet? Ihr werdet mal die Welt richten. Du musst doch in der Lage sein, deine Probleme zu lösen mit Gottes Hilfe. Das ist der Ausspruch hier. Aber er wird sagen, wir werden die Welt richten. Hey, wenn du mit Jesus verbunden wirst, wirst du die Welt richten. Und richten heißt Recht sprechen. Richten heißt Recht durchsetzen. Richten heißt Frieden bringen. Wir sind berufene Friedenstifter. Das ist unsere innerste Kompetenz und unser innerstes Merkmal, weil der Friedefürst in uns lebt. Jetzt bin ich schon fast am Ende. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde gab es nicht mehr. Neues. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wow. Und jeder, der unsere Welt anschaut, und ich liebe sie. Ich liebe die Sonnenaufgänge, ich liebe die Vögel, ich liebe Menschen, Tiere. Heute Morgen war ich ganz früh draußen, ganz dunkel war es. So um 6 bei uns am Haus und plötzlich stehe ich da so draußen. Waren es Rehe oder mehrere? Ich dachte, es ist ein Bär. Ich habe richtig Schiss gekriegt, ey. Hörst du so neben dir? Also nachts klingt es auch noch ein bisschen anders alles, gell? Dann mache ich mal einen Trick, ich klatsche in die Hände. Ganz laut, weil ich weiß, das klingt wie ein Schuss. Und dann weiß ich, die meisten Tiere unserer Zeit sind Fluchttiere. Wolf haben wir zum Glück noch nicht so da. Ob er sich so vertreiben lassen würde, weiß ich nicht. Aber ich liebe die Schöpfung. Ich liebe das Hiersein bei uns. Wunderschön. Aber wisst ihr, trotzdem spüren wir alle, die Erde ist nicht auf Unendlichkeit gemacht. Gott macht einen neuen Himmel. Wow! Und eine neue Erde. Kürzlich sprach ich mit jemand vom Hauskreis. Er sagte, warten wir, wenn wir bei Jesus sind, immer nur Halleluja singen? Hey, was für eine erbärmliche Vorstellung. Hier klingt es doch schon an. Frieden auf der Erde. Hier kommt eine neue Erde, ein neuer Himmel. Und das weiß ich, wie viele Galaxien das bedeutet. Und wir werden in diesem neuen Raum Frieden bringen. Cool, oder? Nicht nur auf der Erde, es ist noch zu klein. Gott sagt, es ist größer. Wir können mit unserem Verstand die Berufung und Bestimmung, die wir haben, nicht fassen. Das sage ich dir. Denk bloß nicht zu klein von dir und nicht zu klein von Gott. Du hast eine herrliche Zukunft. Und ich hoffe, du bekommst heute Sehnsucht danach. Ein neuer Himmel. Ich habe echt mega Sehnsucht. Ich will da dabei sein. Amen. Genau so. Gewissheit. Der Engel befahl mir, glücklich, noch einmal, ich will den Nagel heute reinhauen. Glücklich, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Hier beginnt's. Der Weg ist schwierig, sage ich dir. Ich würde ihn nicht wählen. Jeder, der an Jesus glaubt, wird auferweckt werden. Jesus kommt wieder und er holt seine Braut heim. Jetzt könnt ihr über das Bild des Bräutigams und der Braut sprechen, wie das im Alten Testament war. Es ist ein herrlicher Zusammenhang, reicht aber jetzt nicht. Aber du bist eingeladen. Glücklich, wer diese Einladung annehmen kann. Wir waren es einen Monat unten auf dem Hafenmarkt und haben einen Monat lang, waren wir da, von 11 Uhr morgens bis 10 Uhr abends da und haben eingeladen. Glücklich der Mensch, der die Einladung annimmt und sie sieht und sagt, ja, Jesus, ich will zu dir gehören. Und er fügt hinzu, auf diese Worte ist Verlass. Schreibe sie auf. Es sind Worte Gottes. Ich will das heute sagen. Auf diese Worte, es sind biblische Worte, es sind nicht meine Worte. Auf diese Worte ist Verlass. Es sind Worte Gottes. Was machen wir jetzt damit? Was machst du mit der Predigt? Als allererstes soll sie uns trösten. Wenn du heute da bist und du bist vielleicht auch entmutigt, hoffnungslos, dieses Wort, es will dir Trost geben. Vielleicht hast du Riesenschwierigkeiten. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit, mit Niedergeschlagenheit. Vielleicht hast du Streit in der Familie. Vielleicht laufen die Dinge auf dieser Welt unfassbar schwierig. Dieses Wort will dir Trost geben. Tröstet euch mit dieser Gewissheit. Es ist eine Gewissheit, Bruder, Schwester, der du heute da bist. Egal aus welcher Kirche du kommst, ob du Jesus jetzt kennst oder nicht, dieses Wort ist wahr. Und das Beste, was du tun kannst, ist, in Gottes ausgestreckte Hand einzuschlagen und zu sagen, Jesus, ich gehöre von jetzt ab zu dir. Mein größter Wunsch wäre, wenn wir alle heute hier rausgehen, jeder, in dem ganz neuen Bewusstsein, Jesus, mein Leben gehört dir. Ich gehöre zu dir. Und ich sehne mich so, dich zu sehen, wie eine Braut sich nach ihrem Bräutigam sehnt. Ich sehne mich so nach dir. Ich glaube an dich, auch wenn ich dich jetzt nicht sehe. Aber ich spüre dein Leben in mir. Oder ich spüre heute, wie du um mein Herz wirbst. Vielleicht kennst du Jesus noch nicht, aber du hast schon immer wieder Segenspunkte, Schutz erlebt in deinem Leben. Bevor ich mein Leben so richtig Jesus gab, habe ich erlebt, wie meine Tochter geheilt wurde. Die Ärzte sagten, dieses Kind ist viel zu klein. Sie würden ein behindertes Kind kriegen. Wir waren damals 18. Es war eine mega schwierige Botschaft. Und wir haben zu Gott gerufen. Wir waren katholisch zu der Zeit. Bitte, erbarm dich, Gott. Und das Kind geheilt von einer Woche auf die andere. War der Kopfdurchmesser wieder. Das war ein Puzzleteil, das mich zu Jesus führte. Vielleicht kennst du sowas. Die beste Entscheidung meines Lebens war die, neben dem, dass ich meine Frau geheiratet habe, dass ich Jesus kennengelernt habe und ihm mein Leben gegeben habe. Das war die beste Entscheidung. Und jetzt nachher, ich bin bald 35 Jahre Pastor, jetzt merke ich, wie cool die Entscheidung eigentlich war. Immer mehr, tröstet euch mit dieser Gewissheit. Jesus kommt wieder, er holt dich zu ihm. Und hier ist alles Leid, aller Schmerz beendet. Hier beginnt deine Zukunft der Freude und der Kraft und der Autorität über Länder, über Städte, über Regionen, vielleicht über Planeten. Trost. Und ein zweites, all in. Wer jetzt so halbe Sache macht, wer das weiß und das kennt, sagt, ein bisschen glaube ich es und ein bisschen nicht. Es ist bemitleidenswert. Ehrlich. Wer das versteht, der wird es machen. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest. Lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Via. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich sein wird. Er wird uns belohnen. Jeder wird seinen Lohn kriegen. Ist das eine gute Botschaft? Wow, das ist unsere Zukunft. Europa ist vielleicht die Zukunft abhandengekommen, aber das Volk Jesu hat eine unkaputtbare, unzerstörbare Zukunft. Die liegt da. Das Volk Jesu muss nur eins tun, die Zukunft ergreifen, sie festmachen. Und dazu habt ihr jetzt auch gleich Möglichkeit. Das Lobpreisteam darf gerne schon kommen. Wir gehen jetzt rein in eine zweite Lobpreiszeit. Singen. 3 Songs. Ich lade auch ein, dass das Segnungsteam schon kommt. Gleich zu Beginn der Lobpreiszeit. Ihr habt die Möglichkeit, direkt auch in dieser Lobpreiszeit, wenn ihr möchtet, euch segnen zu lassen, Gebet zu empfangen. Ich möchte uns heute herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, einen klaren Standpunkt einzunehmen, wo wir stehen. Entweder all in oder einfach volle Kanne den Trost zu empfangen. Der evangelische Theologe Professor Julius Kaftan sagte, die wunderbare Kraft der ersten Christengemeinde. Und die erste Gemeinde hatte wahrlich eine unfassbare Kraft. Diese erste Gemeinde, die ging durchs Feuer. Die ließen sich als Fackeln, als brennende Straßenlaternen in den Straßen von Roms verbrennen. Und viele sangen dabei. Eine unfassbare Kraft war auf dieser Gemeinde. Und die römischen Kaiser wollten sie klein halten, aber sie breitete sich umso mehr aus. Umso mehr Druck, umso mehr Leben. Was für eine Kraft bei diesen Leuten. Ihr Lieben, und ich glaube, es kommen Zeiten, wo wir diese Kraft wieder brauchen. Wir kommen wieder zurück, wir gehen in ein postchristliches Zeitalter. Aber das Schöne ist, je dunkler es um uns herum ist, umso heller scheint das Licht, oder? Was für eine Macht hat eine Kerze, wenn du sie in einen dunklen Raum stellst? Wow, das wird kommen, bin ich schon überzeugt. Diese erste Kraft, diese wunderbare Kraft der ersten Christgemeinde lag einzig und allein, so ist sein Ausdruck, in der lebendigen Hoffnung auf den sichtbar persönlich wiederkommenden Christus. Das wussten die. Es war ihre Gewissheit. Es machte sie stark. Es machte sie mutig. Es machte sie unabhängig von Menschen und Meinungen. Jesu Meinung zählt. Er ist mein Bräutigam und er wird kommen und er wird mich abholen, egal was jetzt passiert. Spürt ihr das? Das war das Denken. Das haben sie geglaubt. Und es ist Gottes Geist, der uns hier helfen kann zu glauben. Ich lade uns ein, aufzustehen. Ich will noch beten. Und ich lade dich ein, die Augen zuzumachen, wenn du das nicht möchtest. Lade dich einfach ein, bitte, oder ich bitte dich, nicht umherzuschauen, sondern wir stehen jetzt einfach mit geschlossenen Augen oder so, wie du es möchtest. Aber wir stehen vor Gott selbst. Er sagt, da wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist da. Er ist da. Und ich will jetzt gleich beten und ich möchte uns segnen und lade dich ein, Gott zu bitten, jetzt auch in dieser Lobpreiszeit. Gott, bitte gib mir ein Bild, gib mir ein inneres Wort. Wie wird das, wenn du mich abholst? Ich bete jetzt, dass Gott dir etwas zeigt, etwas gibt, ein Wort gibt oder ein inneres Bild gibt oder einen inneren Geschmack gibt, dass er dich schmecken und sehen lässt, wie gütig er ist, dass du dich heute ganz neu in ihn verliebst. Ich bete das. Du kannst sozusagen, du kannst das Gebet so sprechen. Gott, bitte, gib mir, zeig mir, wie das sein wird. Gib mir irgendwie ein Zeichen, ein Bild davon. Wie wird das sein, Jesus, wenn du wiederkommst? Vater, so bete ich jetzt für uns alle hier, für uns hier als wir. Mach uns zu einer leidenschaftlichen Braut. Zu einer Braut, die bereit ist, auch durch Leiden durchzugehen, die dann nicht gleich davonläuft oder verzagt ist, sondern die auch durchs Feuer durchgehen kann, weil ihr Blick auf dich gerichtet ist, weil sie mit dir verbunden ist. Wir als wir gehören mit zu deiner Braut. Was für eine Ehre, Jesus. Danke, dass du als Bräutigam kommst, wenn die Wohnung fertig bereitet ist und uns zu dir nimmst in deine Wohnungen. Danke, dass wir dich sehen werden, wie du bist. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, komm, geh durch die Reihen, wehe durch die Reihen, zeig meinen Brüdern und Schwestern, wie es sein wird. Gib ihnen zumindest so einen kleinen Glimps, einen kleinen Geschmack, eine kleine Vorstellung davon, wie du bist und wie es sein wird, wenn wir dich sehen, wenn wir dir in den Armen liegen. Habo Ohren, der Lächer, die Bernerne. Und wenn du heute da bist und du stehst hier und du sagst, ey, eigentlich kenne ich Jesus noch nicht, ich kann nicht sagen, dass ich mit ihm verbunden bin, darf ich dich zu einer Entscheidung herausfordern? Ich lade dich jetzt einfach ein. Heb mal deine Hand, jetzt nicht für mich. Ich will bitte einfach, dass du eine Entscheidung triffst. Und das Handheben ist so eine Entscheidung. Wenn du möchtest, sag, Jesus, heute treffe ich die Entscheidung, zu dir zu gehören. Heute gebe ich dir mein Leben. Heute vertraue ich dir, dass du das Problem meiner Schuld löst, dass du mich gerecht sprichst, dass du mich heilig machst und ich dabei sein werde an diesem Tag, wenn du wiederkommst. Ist da jemand da? Ja. Danke, Jesus. Wir gehen jetzt rein und suchen dich. Wir gehen rein in deine Nähe. Danke, dass wir mit Liedern und Lob deine Nähe suchen dürfen. Danke, dass du wiederkommst. Jesus, was für ein mega Geschenk, dass du uns nicht auf dieser Erde hocken lässt, sondern dass du kommst, um die dich lieben, zu dir nach Hause zu nehmen. Danke dafür.